lese uns aus Gottes Wort, aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 41 bis 51a. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wo er, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Aber alle, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges, lebendig machendes Wort. Und in einem Lied heißt es: Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, dir dienen, Herr, dich lieben, Herr. Möchte ich bitten, dass auch dieser Textabschnitt bewirkt, dass wir dich besser kennenlernen. Ja, dass wir dich noch mehr lieben, dass wir dir richtig dienen können. Und ich bitte dich, dass du Gnade gibst zum Hören und zum Reden. Amen. Neulich in der Zeitung, da habe ich von Kane Tanaka gelesen. Also mit 117 Jahren ist diese Japanerin laut Guinness Buch der älteste lebende Mensch der Welt. 117 Jahre. Und wie kurz ist dagegen das Leben unseres Herrn auf der Erde gewesen? Und auch in dieser kurzen Zeit, da waren ja nur 3 Jahre der öffentlichen Tätigkeit gewidmet. Und schon darum ist diese heutige Erzählung, die wir allein bei Lukas finden, sehr bemerkenswert. Es ist ja die einzige Nachricht, die wir über Christus haben aus der Zeit zwischen seinem ersten Erscheinen in der Welt als Säugling und seinem Auftreten als Mann. Und die Quelle ist möglicherweise Maria höchstpersönlich. Lukas hat ja sehr viel recherchiert. Und nach alter Überlieferung soll er Kontakt gehabt haben zur Urgemeinde und auch zu Maria. Und ja, Christi Geburt hat alles in Bewegung gesetzt. Engel vom Himmel, Hirten um Bethlehem, Weise aus dem Morgenland, König Herodes, die obersten Priester und Schriftgelehrte und das Volk in Jerusalem. Aber dann wird es plötzlich so stille, als wäre alles nur ein blinder Alarm gewesen. Das Baby scheint vergessen, fast als hätte Gott seine Gabe und seinen Plan wieder zurückgenommen. Aber dann auf einmal, nach etwa 12 Jahren, blitzt wieder ein Lichtstrahl aus der Dunkelheit hervor, aus dem langen Schweigen um die Kindheit Jesu. Dazu die ersten uns im Neuen Testament überlieferten Worte aus seinem eigenen Mund, in einem Alter, ja, wo wir normalerweise doch ein sehr kindisches Reden und Verhalten gewohnt sind. Wie tritt er da schon auf? Wie spricht er? Aber der Reihe nach. Vers 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Also dieses Passa erinnert ja an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Und als Gott die 10. Plage über die Ägypter kommen ließ und alle Erstgeborenen des Landes tötete, hatte er seinem Volk befohlen, die Pfosten und Oberschwellen der Türen der Häuser mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes zu bestreichen. Und an den so gekennzeichneten Häusern ging Gott vorüber, hebräisch Passach, vorübergehen. Er verschonte sie. Und deshalb begann das Fest mit dem Schlachten der Passalämmer im Tempel und der Heiligen Nacht, in der überall in den Häusern und Quartieren die Lämmer gegessen wurden mit bitteren Kräutern und ungesäuerten Broten. Und ab dem zweiten von 8 Festtagen heißt dieses Fest darum auch Fest der ungesäuerten Brote, denn auch in der ganzen weiteren Woche durften die Israeliten nur ungesäuertes Brot essen, in Erinnerung an die Eile des Auszugs, die es ihnen ja nicht erlaubte, den Brotteig durchsäuern zu lassen. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. So steht es in der Tora. Und die Teilnahme der Frauen und Kinder war freiwillig. Und wer zu arm war oder zu weit weg wohnte, der sah zu, dass er, wenn immer möglich, wenigstens einmal pro Jahr und das an Passa nach Jerusalem pilgerte. So dieser kürzeste Wanderweg von Nazareth nach Judäa, nach Jerusalem, ist so etwa 120 Kilometer. In Nazareth hatte sich die Familie Jesu ja nach dem Exil aus Ägypten niedergelassen. Und 120 Kilometer zu Fuß ist schon eine Ecke, ne? Und trotzdem müssen damals Ströme von Menschen gleichzeitig unterwegs gewesen sein. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass an solchen Tagen zu den 50.000 Einwohnern, die Jerusalem vielleicht damals hatte, noch 100.000 Besucher dazukamen. Und das sind nur vorsichtige Schätzungen. Es gibt auch Zahlen, die weit höher liegen. Und nun lesen wir hier, dass man in Nazareth in der Familie des Herrn, auch was diese Vorschrift anbelangte, das Gesetz beobachtete. Vers 42. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Also wieder gehen Josef und Maria hin zum Passafest. Und ich finde es einfach schön zu sehen, wenn Eheleute dem Herrn gemeinsam dienen wollen. Und diesmal haben sie ihren Erstgeborenen, den jungen Jesus, mitgenommen. Wie es der Gewohnheit des Festes entsprach. Das heißt, nach den religiösen Vorschriften der Juden war ein Knabe mit der Vollendung des 13. Lebensjahres zur Erfüllung aller Gebote und damit auch zur Festwallfahrt verpflichtet. Aber die meisten Familien, und so auch Josef und Maria, die nahmen ihre Jungen schon eher mit, um sie an die Gesetzesbeobachtung zu gewöhnen und sie auf den Übergang ins erwachsene Dasein so vorzubereiten. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinen Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Die Hoffnung für alle übersetzt, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Und das ist ein ermunternder Vers für alle, die Verantwortung als Eltern haben. Und die Familie ist ja bis heute der wichtigste Ort der religiösen Prägung. Die Eltern und in zweiter Linie sicherlich auch Großeltern sind über Jahre hinweg die Personen, die den Glauben ihrer Kinder entscheidend mitprägen. Und das ist unsere Verantwortung, liebe Eltern und Großeltern, und unser Vorrecht, die uns anvertrauten Kinder in einer ganzheitlichen Weise in Wort und Werk und allem Wesen zu Gott hinzuführen. Und darum sind Glaubensrituale in der Familie sehr wichtig. Darum ist es so wertvoll, gerade auch die großen christlichen Feste, und bald ist ja schon wieder Weihnachten, bewusst mit der christlichen Botschaft im Zentrum zu feiern, ihre Bedeutung früh den Kindern nahezubringen, Familienandachten zu halten, miteinander die Bibel zu erforschen, abends vor dem Einschlafen mit den Kindern zu beten, beim Verlassen des Hauses die Kinder zu segnen und auch unsere Kinderstundenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem wertvollen Dienst zu ermutigen und tatkräftig zu unterstützen. All das stärkt den Glauben von Kindesbeinen an. Aber weiter mit unserer Erzählung. Natürlich können wir uns ausmalen, wie das Herz des 12-Jährigen erfreut haben muss, mit der erwartungsfrohen, psalmensingenden Festkarawane nach Jerusalem heraufzuziehen. Man muss ja nur mal die Lobpreispsalmen lesen, die da bei dieser Gelegenheit gesungen wurden. Wie ihm zumute gewesen ist, als er Davids Königstadt betrat und den heiligen Tempel vor sich sah, wo Gott sein Volk um sich sammelte. Als Baby war er dort gewesen, seitdem wahrscheinlich nicht mehr. Wieder und der Lobpreis, die Anbetung im Tempel, die Opfer beinahe unvorstellbar bei den Scharen von Pilgern, wie viel Zehntausende von Passalämmern damals benötigt wurden, wie tief ihn das alles beschäftigt haben muss. Ihn, der selbst das wahre Passalamm ist, auf den alle übrigen nur hindeuteten, das wahre Lamm Gottes, dessen Blut unsere Herzen rein macht. Aber die Schrift sagt an dieser Stelle nichts davon. Auch vom Fest selbst wird uns nichts berichtet, sondern erst wieder von der Panne auf dem Heimweg. Vers 43. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Und dies unbemerkte Zurückbleiben ist eigentlich nur vorstellbar auf dem Hintergrund, dass da in Jerusalem wirklich ganz, ganz viel los gewesen sein muss. Und das wird wohl auch so sein, dass aus den einzelnen Ortschaften sich ganze Pilgerzüge gebildet haben, dass Bekannte, Nachbarn, Verwandte sich zusammen auf dem Heimweg machten, dass man auch innerhalb dieser Züge mal nach vorne, mal nach hinten ging und dass auch Kinder und Jugendliche, und sicher wurden auch während dieser Festtage neue Freundschaften geschlossen unter Gleichaltrigen, dass sie durchaus auch in eigenen kleinen Gruppen unterwegs gewesen sein könnten und nicht immer bei den Eltern sein mussten. Und von daher muss es nicht überraschen, dass Maria und Josef sich am ersten Rückreisetag nicht sonderlich um Jesus sorgten, sondern ihm die Freiheit lassen, die Strecke mit seinen Cousins, Freunden oder Nachbarskindern zurückzulegen. Sie vertrauen ihm und wissen, dass auf ihn Verlass ist. Anders hätten sie ja, wären sie ja nie den ganzen Tag gewandert, ohne zwischenzeitlich mal nach ihm Ausschau zu halten. Also, was sich anfangs leicht wie eine Vernachlässigung der Aufsichtspflicht liest, wird durch diesen Kontext relativiert. Vers 44. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Also erst abends, als sie das gemeinsame Nachtlager aufschlagen wollen und Jesus sich immer noch nicht hat sehen lassen und sie sich rundherum nach ihm erkundigen, habt ihr unseren Jesus gesehen, merken sie, dass sie sich wohl geirrt haben. Und wie wichtig ist es doch, gerade in Glaubensangelegenheiten, dass wir nicht nur irgendwie eine Meinung haben, was meinen, sondern dass wir Sicherheit haben. Wenn zum Beispiel ein Architekt sagt, ja, ich weiß nicht genau, aber ich meine, die Brücke könnte wohl halten. Das ist doch, selbst hier wird doch schon eine höhere Verlässlichkeit verlangt. Und wie viel mehr dann, wenn es um die Fragen mit ewigen Auswirkungen geht. Den Herrn Jesus lediglich für einen außergewöhnlichen Menschen zu halten, oder, wie mir mal jemand gesagt hat, zu meinen, man sei ja auch irgendwie christlich, weil man seit 25 Jahren durch ein Jahreslos der Aktion Mensch soziale Projekte unterstützt, sich darauf zu verlassen, das ist doch ganz schön dünnes Eis. Jemand sagte mal, was nicht rot ist, das ist rötlich, wer kein Christ ist, der ist christlich. Christen, das sind Menschen, die Jesus Christus kennen als den Sohn Gottes, der für ihre Sündenschuld gestorben ist, der sie von ihren Ängsten und Bindungen befreit hat, dem sie gehorchen, weil sie ihn lieben und dem sie vertrauen. Echter Glaube ist niemals irgendwie wirres Zeug, dessen Sinn einem nicht mal selbst so ganz deutlich wird, sondern eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht. So steht es in Hebräer 11. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass in Jesu Eltern, genauer gesagt in seinem Pflegevater Josef und seiner Mutter Maria, jetzt langsam doch Ängste aufstiegen. Ich weiß noch gut, wie meiner Frau mir zumute war, als plötzlich zwei unserer Kinder verschwunden waren. Zuerst rief der Kindergarten an, unser Jonathan sei unauffindbar einfach weg. Unwillkürlich kamen alle möglichen Horrorvorstellungen auf, was passiert sein könnte. Und ein wenig später aus der Grundschule die nächste Schreckensmeldung. Sie hätten unsere Inga zweite Klasse auf dem Weg zur Turnhalle verloren. Da waren wir vollends im Panikmodus. Gott sei Dank hat sich dann alles innerhalb einer Stunde aufgeklärt. Unsere Siebenjährige fand die Methoden ihres Sportlehrers zu ruppig und so hatte sie fest entschlossen, den Sportunterricht zu boykottieren, ihren fünfjährigen Bruder dazu überredet, aus dem Kindergarten zu entweichen und sich mit ihr an einem verabredeten Treffpunkt in der Stadt zu treffen. Ja, wenn schon dieses kurze Verschwinden unserer Kinder uns so nahe ging, was macht dann erst in Maria und Josef vorgegangen sein, als sie ihren Sohn bei anbrechender Nacht und dann ja auch die nächsten Tage auf der Vermisstenliste haben? Wir hören davon erst später. Zunächst mal schreibt Lukas ganz nüchtern, also ohne auf ihre Gefühlslage näher einzugehen, und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Vers 45. Das blieb ihnen noch anders übrig, als einen erneuten beschwerlichen Tagesmarsch hinauf nach Jerusalem auf sich zu nehmen. Keiner aus der Reisegesellschaft hatte ihn gesichtet, dann konnte er ja eigentlich nur noch in der Stadt sein. Und tatsächlich, Vers 46a, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Wobei ich nicht weiß, ob dies der dritte Tag seit dem Verlassen des Festes bedeutet, also eine Tagesreise von 30, vielleicht 40 Kilometern Fußmarsch Richtung Heimat, dann dieselbe Strecke wieder zurück hinauf nach Jerusalem und dann einen Tag suchen, oder aber zusätzlich zu den beiden Tagen noch 3 Tage suchen in Jerusalem. Das wird aus dem Text nicht so ganz deutlich. Und da ist wohl beides möglich. Jedenfalls auch in Jerusalem werden sie alles nach ihm abgeklappert haben, werden überall verzweifelt nach ihm gefragt haben, bis sie ihn zuletzt in einer der Lehrhallen im Tempel fanden, Vers 46b, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. So treffen sie also wieder aufeinander. Also ich stelle mir das vor, die Eltern erschöpft, verschwitzt, aufgewühlt von der langen Suche und ihr vermisstes Kind, also ich möchte fast sagen, tiefenentspannt. In einigen Predigten im Internet ist hier von aufmüpfigem Teenager die Rede, der die Gesetzeslehrer herausforderte. Aber das ist einfach nicht wahr. Es wird nicht im geringsten angedeutet, dass Jesus sich wie ein ungezogener Bengel aufgeführt hat. Also vergesst es. Jesus hörte zu. Der 12-Jährige hörte ruhig und konzentriert zu. Diesen Leuten, die ja bezüglich ihres Messias eine Decke vor ihren Augen hatten und die Schrift so gar nicht richtig verstehen konnten, wie Paulus später sagen wird, den hörte er in Demut und Stille zu, hörte, was die Lehrer Israels erkannten und was sie noch nicht erkannten, wo ihre Fragen wirklich saßen. Und doch musste er im Laufe des Unterrichts einiges Außergewöhnliches gesagt haben, denn Vers 47, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und im Urtext steht da existanto von existemi, das heißt wörtlich wegbewegen von seinem Platz oder von seinem Zustand. Also könnten wir auch übersetzen, sein Verständnis und seine Antworten riss sie förmlich von ihren Sitzen. Das heißt, die damals übliche Rangordnung, dass Schüler sich in kleinen Gruppen zu Füßen der Lehrer scharten und zuhörten, scheint in Auflösung geraten zu sein. Hoch angesehene Jerusalemer Schriftgelehrte, die mit ihrer Verwunderung nicht zurückhalten können, umringen den 12-jährigen Jungen aus der abgelegenen galiläischen Provinz. Und das wird auch die Reaktion Marias und Josefs erklären, Vers 48a. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Luther übersetzt, und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Da freuten sie sich, da waren sie erleichtert. Da fiel ihnen ein Stein vom Herzen. Das ist doch, was man hätte erwarten können, jetzt, wo sie ihn gesund und unbeschadet endlich wieder haben. Aber Bestürzung, Entsetzen? Genauso übersetzt die Lutherbibel die Reaktion des Volkes auf seine Bergpredigt. Die Reaktion seiner Mitbürger, als er in seiner Vaterstadt Nazareth in der Synagoge gelehrt hat. Die Reaktion der Jünger nach dem Gleichnis vom Kamel und Nadelöhr. Und viele weitere Stellen, wo wir Ekplesso, was in unseren Übersetzungen häufig auch mit sehr verwundern, in Höchstmaß erstaunt sein, wiedergegeben, finden können. Und die Begründung dafür ist eigentlich immer dieselbe. Denn er sprach mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und die Rabbis hier im Tempel, die dürften also schon einmal einen kleinen Vorgeschmack seines tiefgehenden Schriftverständnisses und seiner späteren Lehrtätigkeit bekommen haben. Also vielleicht, ich halte das durchaus für möglich, sind etwa 20 Jahre später einige dieser Schriftgelehrten unter denen, die ihn fangen wollen in seinen Worten, um ihn an die Obrigkeit ausliefern zu können, die aus Neid danach trachten, ihn umzubringen. Aber zurück zu Lukas Kapitel 2, Vers 48b. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und vielleicht kennen wir das auch. Der Weg zurück zu unserem Herrn, wenn wir ihn durch Unachtsamkeit, Geschäftigkeit oder auch Sünde, ja, wenn wir die Verbindung zu ihm verloren haben, das geht ja so schnell. Nicht? Man hat was zu tun, denkt den ganzen Tag nicht an Jesus und am nächsten Tag ist schon irgendwas nochmal, ja, da ist er schon 2 Tage gar nicht mehr da. Nicht? Und der Weg zurück ist oftmals länger und schmerzlicher als von ihm weg. Nur einen Tag waren sie ohne Jesus unterwegs, während sie 3 bzw. 4 Tage brauchten, um ihn wiederzufinden. Und ungeachtet der Situation platzten jetzt die angestaute Angst und mütterliche Sorge aus Maria heraus und der darin enthaltene Unterton von Tadel und Verärgerung ist unüberhörbar. Und ein rebellischer Teenager hätte jetzt vielleicht geantwortet, entspannt euch, ich bin jetzt 12 Jahre alt, ich kann auf mich selbst aufpassen, eure ganze Sorge hättet ihr euch sparen können. Und ein Kind mit einem schlechten Gewissen hätte vielleicht eine Geste der Entschuldigung gezeigt. Mama, Papa, es tut mir so leid, diesen Kummer, dieses Herzensleid, das ich euch bereitet habe, das wollte ich nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wie anders aber reagiert Jesus, der möglicherweise das Kommen seiner Eltern erst jetzt bemerkt. Vers 49. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das sind die ersten Worte, die Jesus im Lukas-Evangelium spricht, die ersten Worte überhaupt, die uns von ihm im Neuen Testament bekannt sind. Und ich nehme an, dass die meisten von euch hier mit seinen letzten Worten vom Kreuz vertraut sind. Das, was er gesprochen hat, bevor er gestorben ist. Aber auch die ersten uns durch Lukas überlieferten Jesusworte sind es wert, darüber nachzudenken. Zunächst einmal sind es ja Fragen, die der 12-jährige Knabe an seine Eltern richtet. Und das sollte uns nicht überraschen, da er später auch oft Fragen verwenden wird. Erinnert ihr euch, was Gottes erste Worte an Adam waren, nachdem er zusammen mit seiner Frau im Garten Eden in willentlicher und absichtlicher Auflehnung gegen Gott von der verbotenen Frucht gegessen hatte? Und Jahwe, Elohim, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Auch eine Frage. Oder die ersten Worte Jesu an Saulus von Tarsus auf seinem Weg nach Damaskus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wieder eine Frage. Oder an die Volksmenge samt seinen Jüngern gerichtet. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei unheilbar Schaden zu nehmen an seiner Seele? An einen Kranken am Teich Bethesda. Willst du gesund werden? An eine Trauergesellschaft. Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Oder diese so wichtige Frage, die Jesus Simon Petrus gestellt hat, auf die auch jeder von uns eine Antwort geben muss. Wer sagst du, dass ich bin? Jemand hat mal gezählt, dass Jesus in den vier Evangelien etwa 175 Fragen stellt. Und seine Fragen sind niemals ein Zeichen von Unsicherheit oder Unwissenheit. Er benutzt diese Fragen wie ein erfahrener Chirurg sein Messer, um an den Kern eines Problems heranzukommen. Er zeigt uns, dass gute Fragen jede Sache auf den Punkt bringen können. Und hier wörtlich heißt es, was ist gewesen, dass ihr mich sucht? Ich denke, da geht es zunächst mal darum, dass seine Mutter und sein Pflegevater innehalten und begreifen, er ist uns doch gar nicht weggelaufen. Er hat sich nicht heimlich davon geschlichen. Wir haben ihn auch nicht unterwegs irgendwie verloren. Schon in Jerusalem hatten wir ihn nicht mehr richtig im Blick. Wir sind einfach ohne ihn aufgebrochen. Dabei hätten wir uns doch erst uns denken können, wo er sich aufgehalten hat. Wir kennen doch unseren Sohn. Wir wissen doch, worauf sein ganzes Sinnen ausgerichtet ist. Sie hätten sich nur an das erinnern brauchen, zu brauchen, was der Engel Gabriel Maria verkündigt hat, an die Weissagungen der Elisabeth, des Greisen Simeon und der Prophetin Hanna. Vielleicht hätten sie dann gleich im Tempel nach ihm geschaut, wo sie ihn als Kleinkind schon Gott geweiht hatten, im Haus, in dem Gott wohnen wollte, wo Gott in ganz besonderer Weise gegenwärtig sein wollte. Aber eigentlich hat Jesus, auch wenn das aus manchen Bibelübersetzungen nicht klar hervorgeht, den Tempel namentlich gar nicht erwähnt. Weder Hieron noch Naos finden wir im griechischen Text die beiden neutestamentlichen Worte für Tempel, auch nicht Oikos, was Haus oder Gebäude bedeutet. Wenn lediglich das gemeint wäre, ja, dann hätte Jesus wie der junge Samuel damals in der Stiftshütte in Silo im Tempel in Jerusalem bleiben müssen und nicht wieder mit den Eltern nach Nazareth zurückkehren dürfen. Gemeint ist also tatsächlich mehr als nur das Heiligtum als Gebäude. Alle Zeit in dem Denken, Fühlen und Willen des himmlischen Vaters daheim zu sein, in allen Bereichen und Angelegenheiten diesem Vater untergeordnet, das ist gemeint. Und ganz offensichtlich steht es im Gegensatz zu dem Dein Vater und ich, womit Maria sich und ihren Mann Josef gemeint hat. Viele Jahre später, als er irgendwo in Galiläa vor großer Zuhörerschar predigte, wird unserem Herrn mitgeteilt, dass seine Mutter und seine Brüder und Schwestern, also er hatte vier Halbbrüder und wenigstens zwei Schwestern, Josef ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon verstorben, dass sie gekommen sind, um mit ihm zu reden. Jesus aber erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und auf die Jünger zeigen, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter, alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also seine Verpflichtungen gegenüber seiner Familie, sein Gehorsam gegen den irdischen Vater und die Mutter fanden im Gehorsam gegen den himmlischen Vater seine unüberschreitbaren Grenzen. Und das war schon für den 12-Jährigen die Norm. Weder durch seinen Pflegevater Josef noch durch seine Mutter Maria lässt er das geheimnisvolle Band lockern, das ihn mit dem himmlischen Vater verknüpft. Und dieses Verhältnis zu Gott ist einzigartig. Keiner der Männer des Alten Bundes, keiner der Stammväter und Propheten, so stark auch ihr Glaube war, so tief ihre Hingabe an den einen wahren Gott, hat es je gewagt, diesen Gott seinen persönlichen Vater zu nennen. Sie waren sich des großen Abstands zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen dem Ewigen und dem Sterblichen, zwischen dem Heiligen und dem Sünder viel zu sehr bewusst, als dass sie ihn mit diesem intimen Namen »Mein Vater« hätten bezeichnen können. Vielmehr war es ein Vorrecht, das ausdrücklich dem kommenden Messias vorbehalten war. Psalm 89, Vers 27. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils, um nur mal eine der Verheißungen diesbezüglich zu nennen. Jesu Antwort, seine ersten uns überlieferten Worte überhaupt, zeigen, dass bereits der Zwölfjährige genau weiß, dass er der Sohn Gottes ist und welche Aufgaben er als solcher hat. Und wenn ein Mensch zum Bewusstsein seiner selbst kommt, wenn er über sich selbst nachdenkt, sind das doch die zwei entscheidenden Fragen. Wer bin ich und was soll ich? Oder auch, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und wie? Wie aber, so drängt sich uns diese Erzählung doch förmlich zu Fragen auf, ist der junge Jesus zu diesem Wissen gelangt? Du sagst vielleicht, er war ja auch vom Himmel. Ganz richtig. Aber er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, so sagt es Paulus im Philipperbrief, hat auf diese Privilegien völlig verzichtet. Er wurde wie einer von uns, wurde ein Mensch wie andere Menschen, ausgenommen die Sünde, musste geseucht werden, gewickelt werden, laufen und sprechen lernen und alles andere. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria es ihrem Kind erzählt haben wird. Hör mal, du bist ganz anders wie alle anderen, du bist nicht auf natürlicher Weise gezeugt worden. Sondern, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern sie wird weise genug gewesen sein, von seiner wunderbaren Zeugung durch den Heiligen Geist zu schweigen, ähnlich wie sie damals gegenüber Josef geschwiegen und gewartet hat, bis Gott selbst das Geheimnis der Zeugung Josef offenbar gemacht hat. Vielleicht hätte sie anders durch voreiliges Vorgreifen die Einfalt der Kinderseele gestört, in die von außen nichts eindringen sollte, was von innen heraus als Offenbarung und Zeugnis des himmlischen Vaters selbst frei heranreifen sollte, als unzweifelhaftes Siegel für die wahrhaftige Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur. Zwar hält sich die Bibel, was dies anbelangt, sehr bedeckt, aber möglich wäre zum Beispiel, dass Josef, der Zimmermann, dem Jungen schon früh Hebräisch lesen und schreiben beigebracht hat, oder aber, dass es in Nazareth eine Elementarschule gegeben hat, wo zumindest jeder jüdische Junge anhand der Schriften lesen und schreiben lernte, um ab dem Alter von 13 Jahren, wenn die volle Religionsmündigkeit erreicht war, an der Tora-Lesung in der Synagoge teilnehmen zu können. Und so konnte der Heilige Geist, der eigentliche Lehrer des Herrn Jesus war, ihm aus der Heiligen Schrift früh kundtun, was ihn betraf. Sie war das Brot, von dem sich seine Seele nährte. Sie war es, die ihm seine einzigartige Identität immer deutlicher ahnen ließ. So wie wir es beispielsweise in Psalm 40 lesen können. Herr mein Gott, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Also tatsächlich, zwischen diesem ersten Wort Vater im Tempel als Zwölfjähriger gesagt und dem letzten Wort Vater am Kreuz als 33-Jähriger gesprochen, wo er seine Seele in die Hände dieses Vaters befiehlt, ist alles in Jesu Leben buchstäblich diesem einen Verlangen untergeordnet, Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Mit anderen Worten, in dem zu sein, was seines Vaters ist. Ein Wort, das rückwärts sein Hervorgehen vom Anfang von den Tagen der Ewigkeit her beleuchtet, vorwärts sein künftiges Erlöseramt in den Blick nimmt. Dies göttliche Muss über seinem Leben, das uns hier das erste Mal und danach immer wieder begegnet. Er musste aber durch Samaria ziehen, damit die Menschen die Heilsbotschaft hören. Er musste auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu war er gesandt. Er musste ins Haus des Zachäus einkehren, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er musste die Werke seines Vaters tun, solange noch Tag war. Er musste nach Jerusalem gehen und viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen am Kreuz erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So muss er schließlich auch die Gläubigen aus den Nationen zum Segen führen. Und viele andere Verse und dann eben auch schon hier, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Und es gibt im Griechischen verschiedene Wörter für müssen. Das Wort, das hier steht, wie auch in den anderen Stellen, die ich gerade vorgelesen habe und in den vielen mehr, die ich nicht vorgelesen habe, da heißt es immer Dei. Und Dei, das meint ganz besonders den durch Gottes Willen und Wort vorgegebenen Lauf des Geschehens. Und indem Lukas das hier verwendet, zeigt er an, dass Jesus auch hier nicht seinen eigenen Teenagerkopf durchgesetzt, sondern mit seinem Verhalten völlig im Willen Gottes ist. Und eigentlich hätten Maria und Josef es also jetzt inne werden können, dass nunmehr auch ihm, dem Zwölfjährigen, das große Geheimnis ihrer Herzen, was seine Herkunft, seine Messiasberufung anbelangt, erschlossen war. Aber Vers 50, sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Das heißt, die wahre Größe des ihnen zur Erziehung und Pflege anvertrauten Kindes sprengt wohl immer noch völlig ihre Vorstellungskraft. Sie werden ihn auch später nicht verstehen. Maria und selbst seine Jünger, sein engster Jüngerkreis, verstehen ihn überhaupt nie recht bis nach seiner Auferstehung, wo sie endlich umfassend erkennen werden, wer er ist. Gott von Gott, ihr Herr und Erlöser. Ich komme zum Schluss. Vers 51a. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Ja, hätte er nicht auch denken können, seine Bestimmung sei nun in der Königsstadt Davids zu bleiben, dessen Thron ihm doch verheißen war und dort beim Tempel los und frei aller Alltagslasten alle möglichen Beziehungen zu wichtigen Leuten zu knüpfen und so langsam in seine Messias-Aufgaben hineinzuwachsen? War er doch jetzt schon, ich zitiere Psalm 119, Vers 99, verständiger als all seine Lehrer und einsichtiger als die Alten? Warum tat er das nicht? Wie ist es zu begreifen, dass der Schöpfer des Universums jetzt weitere 18 Jahre still und demütig seinen Platz als gehorsames Kind dieser einfachen jüdischen Handwerkerfamilie im ländlich-provinziellen Nazareth einnimmt? Nun, der Geist Gottes hat es für gut befunden, uns fast keine Einzelheiten über das Leben Jesu zwischen seinem 1. und 30. Lebensjahr mitzuteilen. Doch an dieser Stelle im Lukas-Evangelium lüftet Gott den Schleier über diese Zeit noch einmal ein wenig, damit wir eine erstaunliche Entdeckung machen können. Der ewige Mensch gewordene Gottessohn, dem jedes Wesen, nicht nur die Menschen, auch die Engel in jeder Hinsicht verantwortlich sind, sieht es ganz offensichtlich als den Willen seines himmlischen Vaters an, sich auch weiterhin, also auch als Jugendlicher und junger Erwachsener, jenen unterzuordnen, denen er doch sicherlich in vielen Punkten hätte aufzeigen können, wie und wo sie hätten besser handeln können. Das ist mehr als Gehorsam, denn es umfasst auch eine Gesinnung, die sich in keinem Moment seiner Jugend gegen die Eltern aufgelehnt hat. Luther sagt dazu, ich zitiere, er wird also auch alles im Hause getan haben, was man ihm geheißen hat. Späne aufgelesen, Wasserbrot, Fleisch geholt, Stube gekehrt und sich nicht verdrießen lassen haben, ob es gleich geringe, kleine und unansehnliche Werke waren. Durch den Gehorsam gegen die Eltern, durch die dienende Liebe, durch die Treue gegen Gottes Wort, durch den Fleiß, mit denen man Gottes Ehre sucht, werden all diese kleinen Dinge zu großen Übungen des Gehorsams. Es will uns der Gedanke wunderlich vorkommen, dass Jesus, der nunmehr zu dem größten, wahrsten und unzweifelhaftesten Bewusstsein und Amt gelangt war, welches je ein Mensch gehabt hat, dieses Amt in sofortigem Gehorsam gegenüber kleinsten, unwichtigen Dingen sieht. Er, der doch berufen ist, einen Bau auszuführen, dessen Breite und Höhe und Länge und Tiefe niemand ausmisst, trägt geduldig und gelassen seinen Pflegevater die Zimmeraxt nach und hilft armer Leute Hütten zu bauen. Zitat Ende. Ja, er liebt seine Eltern nicht nur mit göttlicher Liebe, sondern mit der aufrichtigen Liebe eines gehorsamen Kindes und das in Vollkommenheit. Auch wenn dieses Kind Gott ist, der ewig Seine, so unterwirft er sich als Mensch seinen eigenen göttlichen Geboten in aller Einsicht, Entschiedenheit und Freude. Und gerade bei der Gelegenheit, wo der Herr Jesus im Tempel seine göttliche Weisheit offenbart, sodass alle außer sich geraten, wo er seinen Eltern deutlich machen muss, dass er in dem sein muss, in dem Willen seines himmlischen Vaters sein muss, dass der über allem steht. Da lesen wir, dass er sich ihnen untergeordnet hat. Also seine Weisheit führte nicht dazu, dass er seinen Eltern vorausging, sondern er folgte ihnen gehorsam. Und das, obwohl er ihnen schon jahrelang vorgelebt hat, dass er aus einer anderen Welt kam und einen ewigen Vater hatte. Und welche Freude muss das für diesen Vater gewesen sein, vom Himmel her ihn zu beobachten. Ja, und dann, welche Freude das gewesen sein muss, das sehen wir, als er dann als demütiger Knecht im Alter von 30 Jahren im Begriff stand, seinen öffentlichen Dienst zu beginnen. Markus 1, die Verse 9 bis 11. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns auch in diesem Evangeliumsabschnitt deinen Sohn so wunderbar vor Augen stellst. Ja, und was können wir von ihm lernen? Herr, dass wir, auch wir ja sollen doch in dem sein, was dir gehört, in deinem Willen, Herr. Und mit wie viel Geduld und Treue ist er diesem Auftrag nachgekommen, 30 Jahre lang, Herr, bis er öffentlich aufgetreten ist. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist das Gehörte einfach in unseren Herzen weiter bewegst, dass wir darüber nachdenken, Herr, und dass es uns allen zum Segen wird, dass wir immer dich vor Augen haben. Amen.